Herzlich willkommen zur Sendung Grundkurs des Glaubens hier bei Radio Horeb und Radio Maria. Mein Name ist Andreas Martin und auch die Zuhörer von der UKW-Frequenz 92,4 in München, Großraum München, sind auch mit dabei. Schön, dass Sie jetzt zuhören. Liebe Zuhörer, es geht heute um die Kirchensteuer. Kirchensteuer, dieses Wort, ist in aller Munde. Viele Menschen fragen sich, warum und darf überhaupt die Kirche die Kirchensteuer einkassieren? Ist das überhaupt sinnvoll? Und so weiter. Schauen wir mal auf die Hintergründe, was es mit der Kirchensteuer auf sich hat. Denn es ist ja auch in aller Munde, dass die Kirchen eher kein Geld mehr haben und es dann finanziell schwierig werden könnte. Aber was ist denn dann, wenn die Kirchensteuer letztlich komplett entfällt? Sie merken schon, liebe Zuhörer, in Sachen Kirchensteuer gibt es Diskussionsbedarf. Und genau das machen wir jetzt in unserer Sendung Grundkurs des Glaubens. Wir diskutieren über das Thema Kirchensteuer. Wir haben dazu Herrn Pfarrer Filler eingeladen. Er ist uns aus Grevenbruch zugeschaltet. Herr Pfarrer Filler hat sich schon mit so manchen prägnanten Themen auseinandergesetzt und auch in einem Buch niedergeschrieben mit dem Titel »Deine Kirche ist ja wohl das Letzte. Fakten, Argumente, Standpunkte«. Das Buch ist im FE Medienverlag erschienen. Herr Pfarrer Filler, schön, dass Sie jetzt bei uns sind. Grüß Gott nach Grevenbruch.
Grüß Gott.
Es geht heute um Kirchensteuer, Herr Pfarrer Filler. Für was ist diese Kirchensteuer geplant?
Ja, die Kirchensteuer ist eigentlich die wichtigste Einnahmequelle der Kirche in Deutschland. Ich glaube, ungefähr 80% aller entstehenden Kosten werden durch die Kirchensteuer abgedeckt. Das sind ganz verschiedene Sachen. Es sind vor allen Dingen ein großer Anteil, ist immer die Personalkosten, also die Gehälter der Priester und Pfarrer und der pastoralen Gemeindereferenten, der Mitarbeiter, die bei der Kirche in den verschiedensten Organisationen eingestellt sind, in den einzelnen Bistümern. Und es werden danach eben für die Seelsorge notwendige Mittel bereitgestellt und Sachen, die für den Gottesdienst notwendig sind, und soziale Einrichtungen werden gefördert und so weiter und so fort. Die Kindergärten profitieren von der Kirchensteuer. Alles das wäre in dieser Form nicht möglich, hätten wir die Kirchensteuer nicht.
Mhm. Das ist alles richtig. Sie haben gesagt, die Kirchensteuer wird auch für viele soziale Zwecke verwendet, aber jetzt ist es auch in aller Munde. Hin und wieder wird gesagt, ja, die Kirchensteuer gehört abgeschafft. Ist es denn überhaupt tragbar? Weil dann entsteht doch sozusagen ein finanzielles Vakuum.
Sagen, dass die Kirche nicht nur eine rein geistige Gemeinschaft ist, dass sie nicht nur auf einer geistigen Ebene existiert, sondern dass die Kirche eben auch eine gesellschaftlich verfasste Institution darstellt, dass sie eine Organisation hat, dass sie Gebäude hat, Kirchen, wo der Gottesdienst stattfindet und so weiter und so fort. Und deshalb ist es das Selbstverständnis der Kirche, dass sie sagt, sie braucht die notwendigen Mittel, um ihren Sendungsauftrag in der Welt erfüllen zu können. Also man kann gar nicht sagen, kann die Kirche nicht ohne Geld funktionieren. Das funktioniert nicht, sondern die Kirche braucht auch die Mittel, die notwendig sind, damit sie ihren Auftrag in der Welt erfüllen kann. Und deshalb ist es auch der Kirche erlaubt, dass sie Vermögen erwirbt beispielsweise, dass sie mit ihren Mitteln arbeitet, dass sie versucht, Geld zu sammeln, Spenden zu sammeln, dass sie eine Kirchensteuer einzieht und dass sie ganz allgemein gesagt von ihren Mitgliedern erwartet, dass sie einen Beitrag dazu leisten, dass die Kirche ihre Aufgaben erfüllen kann. Das ist eigentlich eine Pflicht für jeden katholischen Christen. Und diese Pflicht wird eben in den verschiedenen Ländern und Regionen der Welt ganz unterschiedlich umgesetzt. In Deutschland ist es aus historischen Gründen so, dass wir diese Form der Kirchensteuer haben.
Kirchensteuer ist ein wichtiges Argument, aber immer wieder hört man doch, die Kirchen haben kein Geld mehr, Herr Pfarrer Filler. Warum erhöht man dann nicht einfach die Kirchensteuer und das Problem ist sozusagen aus der Welt geschafft?
Ja, das ist so einfach nicht, denn das ist eigentlich festgelegt, wie hoch die Kirchensteuer ist. Vielleicht holt man ein bisschen aus und erklärt, wie es überhaupt in Deutschland dazu gekommen ist. In anderen Ländern gibt es das ja nicht. In England beispielsweise gibt es keine Kirchensteuer. Die Kirche lebt eigentlich von ihrem eigenen Vermögen, von den Ländereien, die sie hat, von dem Vermögen, was sie hat, und davon kann sie alle notwendigen Ausgaben bestreiten. In Deutschland ist das nicht so. Und wer ist daran schuld? Napoleon, der französische Kaiser, der Krieg geführt hat gegen Preußen am Ende des 18. Jahrhunderts. Und die Folge dieses Krieges war, dass die deutschen Fürsten ihre Gebiete links des Rheins an Frankreich abtreten mussten. Da hat Napoleon sich also einen dicken Batzen eingestrichen, und im Gegenzug, als Entschädigung für die deutschen Fürsten, wurde dann praktisch die Ländereien und die Güter der Kirche enteignet. 1803 war das. Man nennt das mit diesem schönen Wort Reichsdeputationshauptschluss. Da wurde also die Kirche in Deutschland de facto enteignet. Das, was sie besaß, die Ländereien, ihre Güter, das Geld, alles wurde vom Staat ihr weggenommen. Und zum Ausgleich dafür hat der Staat sich dann verpflichtet, die Mittel bereitzustellen, die für die Seelsorge notwendig sind. Das wurde aber dem Staat nach einiger Zeit zu viel, weil die Zahl der Menschen angewachsen ist, die Kirchenmitgliederanzahl ist stark gestiegen und es wurden immer mehr Mittel erforderlich. Und dann hat der Staat praktisch sein eigenes Steuerrecht auf die Kirche übertragen, übrigens damals gegen den Willen der Kirche. Und er hat gesagt, so, wir machen es so, dass also jetzt eine Steuer erhoben wird. Und es ist heute so, dass diese Kirchensteuer im Grunde genommen 9% von der Einkommenssteuer beträgt. Wenn man Einkommenssteuer bezahlt, werden von dieser Einkommenssteuer 9% als Kirchensteuer einbehalten. Und in Bayern und Baden-Württemberg sind es 8%. Und das ist also vertraglich geregelt. Es gibt eben Verträge zwischen der Kirche und dem Staat. Das nennt man ein Konkordat. Und da ist genau die gegenseitigen Rechte und Pflichten sind da genau festgehalten und vertraglich vereinbart und abgesichert. Und man kann jetzt nicht einfach hingehen und eines von diesen Elementen dann herausnehmen. Dann wären ganz, ganz neue Verhandlungen zwischen Kirche und Staat notwendig im Grunde genommen. Und das ist der Grund, warum also die Kirche heute dieses System der Kirchensteuer hat. Und das führt eigentlich zu einigen ganz guten Sachen. Einmal zahlen nur diejenigen Kirchensteuer, die auch Lohn- oder Einkommenssteuer bezahlen. Das sind also ungefähr 35% aller Kirchenmitglieder. Und diese Kirchensteuer, die auf diese Weise zur Verfügung steht, erlaubt es eigentlich der Kirche, ein System zu unterhalten, der Seelsorge, der sozialen Arbeit, der Kindergärten, das in dieser Form gar nicht möglich wäre, hätten wir die Kirchensteuer nicht.
Herr Pfarrer Filler, wie ist das? Viele Menschen sagen, die Kirchen sind sehr wertvoll, sind auch sehr wertvoll ausgestattet. Man sollte doch eher davon etwas wegnehmen, verkaufen, um somit auch die Schulden der Kirche bzw. den finanziellen Status der Kirche aufzubessern.
Ein Argument, wo man immer zwei Sachen bedenken muss. Einmal ist natürlich die Kirche reich an Kunstschätzen, sage ich mal, ja, an Gebäuden, an architektonischen Kunstschätzen, an anderen Einrichtungsgegenständen, Bilder, etwa die Vatikanischen Museen sind voll von kostbaren Kunstwerken. Aber das ist ja ein Vermögen, was eigentlich man nur im Grunde genommen schätzen kann, mit dem man nicht arbeiten kann, was ja in dem Sinne festgelegt ist und was auch nicht so einfach, sagen wir mal, zu veräußern ist. Und das Zweite, was man sagen muss dazu, ist, dass eben natürlich wir auch die Kirche brauchen. Und das ist ja auch der Auftrag der Kirche, den Gottesdienst zu feiern, die Begegnung von Himmel und Erde hier in einer würdigen Form stattfinden zu lassen. Und eben goldene Kelche, kostbare Messgewänder und so weiter drücken einfach aus, dass es hier auch um etwas ganz Wichtiges und Kostbares geht. Das ist im Grunde genommen das Letzte, was wir antasten dürften. Und so muss man sagen, dass wir auch diese Gebäude einfach unterhalten sein wollen. Es kostet viel Geld. Ich glaube, das Domkapitel des Kölner Doms hat gesagt, es ist also kostet am Tag 30.000 Euro, den Kölner Dom instand zu halten. Rein von den baulichen Maßnahmen, die immer notwendig sind. Das ist viel Geld, aber auf der anderen Seite ist natürlich der Kölner Dom ein ganz wichtiges Wahrzeichen, ein Ort, wo tausend Millionen von Menschen hinkommen, hinpilgern, sich das anschauen. Den kann man nicht einfach verkaufen und sagen, das Geld nehme ich jetzt für was anderes. Das ist ja ein ganz absurder Gedanke.
Aber ganz rationell gesprochen, wir wissen, die Kirchen nehmen ab, die Zahl der Gläubigen nimmt ab und die Kirchenbauten stehen da. Es werden jetzt ja auch viele Kirchenbauten verkauft. Also irgendwo liegt doch da auch sozusagen der Hund begraben.
Das ist eben dann die Frage, wie auch die Situation sich verändert und wie die Kirche auf diese Veränderung reagiert. Das ist in den einzelnen Bistümern auch immer etwas unterschiedlich. Und damit umgeht, es geht auch darum, wo hat man Kirchen, die architektonisch wertvoll sind? Wo hat man Kirchen, die nur als Provisorium eigentlich mal angefangen haben und auf die man gut verzichten kann? Das ist eher die Frage, wie man jetzt überlegt, die Mitgliederzahl der Kirche und die seelische Struktur vor Ort an die räumlichen Gegebenheiten anzupassen. Das ist nicht so sehr die Frage, damit kann man auch kein Geld verdienen, wenn man Kirchen schließt oder die Kirchen verkauft, sondern es geht ja hier darum, wie kann die Kirche einfach die notwendigen Mittel bekommen und erhalten, die sie für ihre Aufgabe notwendig hat. Und hier sehe ich eigentlich zwei Punkte, die eigentlich da zu bedenken sind. Das eine ist eben die Frage, ist durch dieses System nicht einfach eine zu enge Verbindung von Kirche und Staat entstanden? Hat der Staat nicht so viel Einfluss auf die Kirche? Es ist ja auch so, dass es neben der Kirchensteuer noch andere Zahlungen des Staates gibt, die auch eben konkordatsrechtlich vereinbart und verankert sind. Das sind zum Beispiel die Gehälter der Bischöfe, die vom Staat bezahlt werden, und noch weitere andere Personalkosten, die der Staat direkt übernimmt. Und da ist es auch von kirchlicher Seite aus, wird die Frage gestellt, ist das denn nicht eine zu enge Verbindung von Kirche und Staat? Bekommt der Staat hier nicht zu viel Einfluss auf die Kirche? Sollte man das nicht einfach mal beenden? Was aber gar nicht so einfach ist, denn auch das muss ja vertraglich rechtmäßig beendet werden. Und auch da würden auf den Staat einfach hohe Kosten zukommen, die er einfach scheut. Und die zweite Frage ist einfach die Frage, die in Deutschland vor allen Dingen dringlich ist, dass mit der Kirchensteuer ja auch verbunden ist, dass man exkommuniziert wird, wenn man sie nicht mehr zahlen möchte. Dass man eben, um die Kirche zu umgehen, in Deutschland aus der Kirche austreten muss, was dazu führt, dass man also durch diesen Austritt selbst exkommuniziert wird. Und das ist also auch ein drängendes Problem, wo ja von Rom auch angemahnt wird, dass man also hier eine andere Lösung finden soll. Und das ist auch eines der Themen, diese Verbindung von Kirchensteuerzahlen und Kirchenmitgliedschaft, wo man also auch jetzt aktuell eingehend diskutiert.
Sie hören die Sendung Grundkurs des Glaubens hier bei Radio Horeb. Deine Kirche ist ja wohl das letzte, Fragen und Antworten. Und heute geht es ganz besonders um das Geld, es geht um die Kirchensteuer. Sie hören die Sendung Grundkurs des Glaubens hier bei Radio Horeb. Deine Kirche ist ja wohl das Letzte, das ist heute unser Thema. Heute geht es ganz besonders um die Kirchensteuer und wir sind verbunden mit Herrn Pfarrer Ulrich Filler. Er ist uns aus Grevenbruch zugeschaltet. Herr Pfarrer Filler, die Kirchensteuer, ist das was typisch Katholisches?
Das ist eher was typisch Deutsches, muss man sagen. Das deutsche Modell, auch die evangelische Kirche zieht die Kirchensteuer ein, finanziert sich über die Kirchensteuer. Es ist also eher so die Besonderheit, dass in Deutschland aufgrund der geschichtlichen Situation die Kirche noch eingeführt worden ist. Deshalb ist es nicht typisch katholisch, sondern eine typisch deutsche Regelung und Lösung.
Das heißt also, auch die Protestanten müssen Kirchensteuer bezahlen. Verstehe ich das richtig so?
Genau.
Und ist das denn genau aufgeteilt, 50-50, oder wie sieht es aus?
50-50, wie aufgeteilt? Die Frage habe ich jetzt nicht verstanden.
Wenn wir jetzt ein verheiratetes Paar haben, der Mann ist zum Beispiel katholisch und die Frau wäre evangelisch. Wie sieht es da aus mit der Kirchensteuer? Hat die evangelische Kirchensteuer genauso viel Anteile oder wie sieht es aus?
Da kommen wir jetzt in die ganz steuerrechtlichen Detailfragen. Das weiß ich auch gar nicht so genau, wie dann die Veranlagung aussieht. Ich nehme an, das wird dann einfach aufgeteilt entsprechend, wie er die Steuern bezahlen muss.
Es könnte ja durchaus sein.
Das gleicht sich dann im Großen und Ganzen schon aus. Es ist jedenfalls, glaube ich, kein großes Problem.
Also es könnte ja dann durchaus sein, dass die katholische Seite mehr Steuer verlangt.
Die Steuer selbst ist ja für alle gleich. Das ist ja eben immer diese 8 oder 9% von der Einkommenssteuer. Wie es sich jetzt dann in solchen besonderen Fällen am Ende aufteilt, das müsste man wahrscheinlich einen Steuerfachmann dann nochmal fragen. Da so tief bin ich jetzt in diese steuerliche Materie auch nicht eingedrungen.
Wäre aber sehr interessant. Aber Herr Pfarrer Filler, Sie sind ja Priester und sind Sie denn von der Kirchensteuer befreit?
Ich zahle auch Kirchensteuer, selbstverständlich. Ich muss ja auch Einkommensteuer zahlen und davon wird auch die Kirchensteuer abgehalten. Die zahle ich auch.
Sie haben ja gesagt, Kirchensteuer ist was Typisches für Deutschland. Wie sieht es denn in anderen Ländern aus?
In anderen Ländern ist es dann teilweise ganz anders. Ich habe ja schon gesagt, in England beispielsweise ist es so, dass die Kirche eben eine reiche Kirche ist, die sich aus ihrem eigenen Vermögen finanzieren kann. In anderen Ländern gibt es einen freiwilligen Kirchenbeitrag. In den Niederlanden beispielsweise zahlen die Kirchen wieder freiwillig einen Beitrag, der dann von Spenden und von Sammlungen ergänzt wird. Und der Staat übernimmt dann die Finanzierung von kirchlichen sozialen Einrichtungen und Schulen. In Österreich wird ein Kirchenbeitrag erhoben von den Mitgliedern der Kirchen, der 1,1% des Einkommens ausmacht. Und die Kirche zieht diesen Kirchenbeitrag ein, ich glaube über die Pfarrgemeinden, also jedenfalls ohne die Hilfe des Staates. In Italien gibt es ein Modell, wo es eine allgemeine Steuer gibt, die jeder zahlen muss. Und jeder kann dann selbst bestimmen, aus einer Liste von verschiedenen Organisationen, wem diese Steuer zugutekommen soll, der Kirche oder anderen humanitären Zwecken. Und wie hoch diese Steuer ist, das wird jedes Jahr dann neu oder alle 3 Jahre neu ausgehandelt zwischen Kirche und Staat. In Frankreich ist es sehr schwierig. Da muss sich die Kirche zu 3/4 aus Spenden und Kollekten finanzieren. Und der Rest stammt von einem Beitrag der Kirchenmitglieder. Und da in Frankreich ist es so, dass eigentlich deshalb viele Pfarrer oder Priester schlecht bezahlt sind und auch einen weltlichen Nebenberuf ausüben müssen, um über die Runden zu kommen finanziell. In den Vereinigten Staaten ist es verboten, sogar eine Kirchensteuer einzuziehen und zu erheben. Hier ist die Kirche ganz darauf angewiesen, das sich aus Spenden zu finanzieren, wobei auch viele Bistümer in den Vereinigten Staaten ziemlich reich sind und aus ihrem Vermögen dann ganz gut leben können. Aber ein großer Teil geht eben durch Spenden und Fundraising wird dadurch eingetrieben. Das führt natürlich dazu, dass einzelne Spender oder Organisationen, die eben auch Geld spenden, auch entsprechend Einfluss auf die Kirche nehmen können. Also die reine Finanzierung durch Spenden und freiwillige Beiträge bedeutet einfach, dass man einen ganz hohen Aufwand hat, Spenden auch einzuwerben und Fundraising zu betreiben und dafür zu sorgen und immer wieder daran zu erinnern, dass die Menschen auch spenden sollen, wobei auch dort eine ganz andere Kultur des Spendens und der Stiftung und so weiter existiert, als es bei uns der Fall ist. Das muss natürlich auch mit berücksichtigen.
Mhm. Liebe Zuhörer, es geht um Kirchensteuer hier bei Radio Horeb. Wenn Sie möchten, dürfen Sie gerne mit uns diskutieren, Ihre Fragen stellen. Was denken Sie über Kirchensteuer? Wir sind ganz interessiert. Deine Kirche ist ja wohl das Letzte? Fragen und Antworten. Darum geht es heute in unserer Sendung Grundkurs des Glaubens hier bei Radio Horeb. Insbesondere sprechen wir heute über die Kirchensteuer. Liebe Zuhörer, gerne dürfen Sie sich mit einbringen, Ihre Fragen stellen, Ihre Anregungen geben zum Thema Kirchensteuer. Herr Pfarrer Filler, eine erste Anruferin habe ich in der Leitung. Das ist Frau Puma Adamo. Guten Tag.
Ja, grüß Gott. Ich bin gerade von der Arbeit nach Hause gekommen, habe ein Radio angeschaltet und habe das Thema gehört. Das ist also eine ganz spontaner Anruf, weil das Thema mich schon lange beschäftigt. Also meine Meinung ist die, dass man die Kirchensteuer abschaffen sollte. Also ich glaube, für die deutsche Kirche wäre das natürlich unglaublich schwierig, weil man seit Jahrzehnten die Kirchensteuer bekommt. Man müsste ja das System komplett ändern. Ich glaube, dass die Kirchensteuer einfach bedeutet, dass die Kirche in Deutschland reich ist, dass sich Strukturen gebildet haben, dass die Kirche eigentlich als Institution oder großer Konzern erscheint und dass vielen Leuten der Zugang zur Kirche verwehrt ist dadurch. Also die Kirche ist ja nicht nur Kirche äußerlich, sondern auch mystischer Leib Christi. Und für mich, viele Leute haben wirklich Probleme, dahinter dieser Kirche noch den mystischen Leib zu erkennen. Und wenn ich mir jetzt nach Frankreich anschaue, in Frankreich, haben Sie vorhin gesagt, gibt es also viele Priester, die arbeiten gehen müssen oder die wirklich bei Weitem nicht so viel verdienen wie in Deutschland. Und wenn ich mir jetzt die Landschaft in Frankreich anschaue, da gibt es ein Thésée, was sich gebildet hat, was ja irgendwie zu den Wurzeln des Glaubens wieder führt. Es gibt auch die Gemeinschaft der Seligpreisungen, die, meine ich, ursprünglich aus Frankreich sind. Und ich glaube, dass das ein bisschen zusammenhängt. Eine arme Kirche, glaube ich, bringt andere Früchte hervor wie so eine reiche, satte, gesicherte Kirche.
Interessanter Beitrag, Herr Pfarrer Filler.
Ja, das ist ein Argument, was man oft hört, was ich aber nicht so ganz nachvollziehen kann. Ich glaube nicht, dass, ich würde Ihnen schon zustimmen, ich glaube auf der einen Seite schon, dass tatsächlich die Kirche eine Struktur und ein System entwickelt hat in Deutschland, das oft nur noch Fassade ist, wo tatsächlich nicht mehr katholischer Glaubensgeist überall dahinter steckt, wo wir eigentlich nicht rausgewachsen sind, sondern wo wir geschrumpft sind, dass aber diese großen Strukturen immer noch da sind und dass tatsächlich man oft findet, dass nicht überall da, wo katholisch draufsteht, auch katholisch drin ist. Aber ich glaube nicht, dass man es nicht so einfach machen kann zu sagen, wenn wir viel ärmer wären, dann wären wir auch viel glaubwürdiger. Wenn wir ärmer wären oder wenn wir das System der Steuerfinanzierung nicht mehr hätten, müsste man ein anderes System überlegen und müsste eben auch viele soziale Dienstleistungen von den Kindergärten bis zu den Altenheimen, die Kirche betreibt, könnte man nicht mehr vorhalten. Das muss man also auch gut überlegen. Auf der anderen Seite, das, was tatsächlich überzeugend ist, das, was ausstrahlt, das, was den Menschen die Tür öffnet zur Kirche, das, was anziehend ist, das ist, glaube ich, weder mit viel Geld noch mit wenig Geld zu erreichen, sondern da sind ganz andere Faktoren ausschlaggebend. Da ist eben die Frage, ein Thésée hat sich eben gegründet, ganz unabhängig davon, ob die Kirche in Frankreich reich oder arm ist. Und auch bei uns gibt es ja verschiedene Bewegungen, die eben auch versuchen, die Neuevangelisierung voranzutreiben. Und das ist aber, glaube ich, etwas, was eher unabhängig von der Frage, gibt es die Kirchensteuer oder nicht, entschieden wird.
Ja, danke schön, Frau Puma-Adamo. Eine nächste Hörerin ist in der Leitung, eine anonyme Hörerin. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich möchte Ihnen sagen, dass die Kirchensteuer soll abgeschafft werden, weil ich denke, das ist auch ein Zwang. Ich habe auch so ein Erlebnis erlebt. Ich war so in einer Krise und dann habe ich eben gesagt, der Pfarrer, dass die Gott hat die Kirche gegründet und nicht die Menschen. Und er hat gesagt, ja, wenn Sie keine Kirchensteuer zahlen, Sie dürfen nicht zur Heiligen Messe gehen und nicht zur Heiligen Beichte gehen. Und ich war fix und fertig. Und dann hat er gesagt, ja, das wird alles kontrolliert. Und dann habe ich gesagt, ja, die Geld ist einfach wichtiger als das Sakrament und einfach auch als das Begegnung mit Jesus Christus. Und ich denke, die Kirche in Deutschland ist zu weltlich. Das Wesentliche geht verloren.
Mhm. Dankeschön für Ihren Beitrag.
Bitteschön.
Herr Pfarrer Filler, ist das so? Wenn ich keine Kirchensteuer bezahle, darf ich auch kein Sakrament empfangen?
Dahinter steckt eben die Problematik, die ich eben schon angesprochen habe, dass ich ja der Kirchensteuer nur entgehen kann, wenn ich aus der Kirche austrete vor dem Amtsgericht, das erkläre. Und dann wird diese Erklärung vom Amtsgericht aus an die Kirche weitergeleitet und der Kirchenaustritt wird im Taufbuch vermerkt. Und das bedeutet, dass sich jemand ganz von der Kirche lossagt und damit verbunden ist automatisch die Exkommunikation, das heißt, man hat erklärt, ich will nicht länger in der Kirche sein und dann kann man auch nicht die Sakramente empfangen. Dazu ist es notwendig, dass man zunächst wieder in die Kirche eintritt. Mhm. Die Frage ist natürlich, ob jemand, der sagt, ich möchte die Kirchensteuer nicht bezahlen, auch die Intention hat, ganz aus der Kirche auszutreten. Und das ist in Deutschland leider diese Verknüpfung, die im Moment noch da ist und wo man eben sagen muss, das ist jetzt die rechtliche Lage und da kann man nicht dran vorbei. Also ist es in dem Fall tatsächlich so, dass derjenige, der nicht die Kirche bezahlen will und der dann aus der Kirche austritt, sich bewusst sein muss, dass er damit auch sich selbst aus der Gemeinschaft der Kirche herauskatapultiert und dann auch nicht zum Sakrament zugelassen werden kann.
Mhm. Da möchte ich ganz gerne nachfragen, wie ist denn das zum Beispiel bei der Beichte? Da fragt doch bestimmt nicht der Priester, ja, haben Sie denn überhaupt Kirchensteuer bezahlt?
Nein, der Priester, wenn man zur Beichte geht und sagt, ich bin aus der Kirche ausgetreten, denn darum geht es ja, dann wird der Priester sagen, gut, dann müssen wir dafür sorgen, dass sie wieder in die Kirche eintreten, damit sie dann die Lossprechung empfangen können und wieder die Kommunion empfangen können.
Mhm. Das heißt also im Klartext, dass die Beichte dann auch nicht möglich ist.
Genau, außer jetzt in besonderen Umständen bei Lebensgefahr.
Das ist völlig klar.
Mhm. Das ist klar. Und dann geht es eben so vonstatten, man zum Wiedereintritt in die Kirche muss man eben ein Gespräch führen mit dem zuständigen Pfarrer. Und dann geht es eben darum, warum ist man aus der Kirche ausgetreten und was sind die Beweggründe gewesen, warum wir wieder eintreten. Und dann wird darüber ein Protokoll ausgefertigt, das dem Bischof vorgelegt wird, der dann die Erlaubnis gibt, denjenigen wieder in die Kirche aufzunehmen. Und dieser Aufnahmeakt ist ganz schlicht und geht ziemlich schnell. Man geht in die Kirche und dort legt man das Glaubensbekenntnis ab. Und dann ist man wieder in die Kirche aufgenommen und dann kann man beichten direkt und dann auch wieder die Kommunion empfangen. Aber das ist natürlich schon ein gewisser Akt, ein gewisser Aufwand. Und man muss sich eben darüber im Klaren sein. Es ist dann leider so, abgesehen davon, dass jeder ja die Pflicht hat, auch als Christ für den Unterhalt der Kirche seinen Beitrag zu leisten. Und dass diese Pflicht bei uns eben in der Form dieser Kirchensteuer erhoben wird. Also unabhängig davon muss man sich eben bewusst sein, dass man da nur drum herum kommt, wenn man tatsächlich sagt, ich will ganz aus der Kirche austreten. Und das ist wahrscheinlich nicht die Intention, die viele haben, die eben nur nicht die Steuer bezahlen möchten oder die ein anderes Modell für gerechter und für besser halten.
Mhm. Eine nächste anonyme Hörerin darf ich ganz herzlich begrüßen.
Ja, grüß Gott. Ich habe zuerst, wollte ich die steuerliche Frage noch beantworten. Es wird also halbiert bei anerkannten Konfessionen. Wird also bei 9% oder wird bei jedem dann protestantisch oder katholisch 4,5 zugeordnet. Mhm. Das war das eine. Und dann bin ich im Gegensatz zu einigen Vorgängern, ich bin dafür, dass die Kirchensteuer erhalten bleibt, weil gerade soziale Einrichtungen, wie auch gesagt worden ist, Kindergärten, Krankenhäuser, hier also wahrscheinlich am Existenzminimum, weil auch vom Staat die Unterstützung dann in der Form nicht mehr geleistet werden kann. Was ich aber nicht verstehe, ist, dass bei manchen Dingen könnte also etwas mehr gespart sein, und zwar gespart werden. Und zwar ist das keine Neiddebatte, sondern beim letzten Papstbesuch, beim Papst Benedikt in Berlin, habe ich mich schon gefragt, ob es sein muss, dass also sämtliche Priester und die am Gottesdienst mitgefeiert haben, neue Gewänder haben mussten. Und dem Papst wurde ein ganz neues Gewand angefertigt, während in Erfurt der Bischof gesagt hat, wir nehmen die Gewänder von dem Jugendtag. Und da stellt sich also schon bei mir die Frage, ob das unbedingt sein muss.
Herr Pfarrer Filler, können Sie darauf eine Antwort geben?
Ja, die Frage kann man sicher berechtigt stellen. Ich denke, es ist natürlich auch einfach, sagen wir mal, ein historisches Ereignis, dass Benedikt in Berlin gewesen ist und dass man einen solchen Besuch auch schön und würdevoll gestalten möchte und seiner Freude Ausdruck verleiht, ist auch klar. Dass die Gewänder dann dafür angeschafft worden sind, ist ja auch ein schönes Zeichen. Und sicher wird der Priester, der das Messgewand dann bekommen hat, es auch gerne mit nach Hause nehmen als Erinnerungsstück und wird sich auch daran erfreuen und darin auch ein Zeichen der Verbundenheit mit dem Papst sehen. Ein solcher Besuch ist ohne Frage mit hohen Kosten verbunden. Da sind die Messgewänder noch die wenigsten, was an Sicherheitsmaßnahmen dann notwendig ist. Das übersteigt es dann noch bei weitem. Aber anders kann man es halt nicht machen, denke ich. Und gut, ob das jetzt eine sinnvolle Ausgabe war oder nicht, darüber kann man trefflich streiten. Aber ich glaube, das sind dann noch eigentlich die geringsten Kosten, die mit dem Besuch verbunden waren.
Mhm. Dankeschön für Ihren Anruf. Frau Fächler aus Ankum ist in der Leitung. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, Herr Martin. Und grüß Gott, Herr Pfarrer Filler. Ich wollte doch nochmal sagen, wenn jetzt die Priester, wo wir doch so ein paar haben, auch noch wirklich jetzt noch irgendeine Arbeit jetzt, ich meine, das ist ja im Grunde natürlich, die würden sich ja auch wehren, wenn wir sagen, sie haben keine Arbeit, sie arbeiten nicht, sondern sie sind ja oft überfordert. Und wenn die jetzt noch einer Arbeit nachgingen, anderen Beruf nachgingen, also ich muss sagen, ich weiß gar nicht mehr, wie ich mir das vorstellen kann. Ich weiß wohl, dass in Frankreich oder in London, da hing dann schon an der Kirchentür ein Schild, wir sind auf Spenden angewiesen. Ja, das ist schon natürlich was anderes. Die Kirchen sehen auch manchmal so aus, dass sie noch nicht mal, wenn es keine Ehrenamtlichen gibt, dann auch nicht gerade sehr ansprechend sind. Das gibt's natürlich, könnte man natürlich durch Ehrenamtliche noch alles ausmerzen. Aber was man da manchmal fordert, ist doch, geht mir doch zu weit. Jetzt auch gerade, wo es bei uns so ist. Dass ein Priester natürlich doch auch ein ganz schönes Gehalt hat, ja, glaube ich auch. Und dann nochmal zu diesen anderen, wenn das beim Papstbesuch so bekrittelt wird, also das habe ich mal bei Johannes Paul II. Habe ich auch so gedacht, oh, das Geld könnte man den Armen geben, da allein für die Tribüne da in Osnabrück, da auf dem Feld. Und aber jetzt denke ich doch anders, dann habe ich es doch bereut. Und als ich gesehen habe, wie froh die alle wiederkamen, obwohl es so geregnet hat, damals ist jetzt schon länger her in Osnabrück. Und dann habe ich gesagt, das machst du wieder gut, du musst jetzt nach Berlin fahren und auch wirklich dabei sein und nicht nur da hinten, die als Rote Kreuz-Schwesternhelferin die Leute erwarten. Also es ist schon nicht vom Brot allein lebt der Mensch, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Und hier wird der Glaube gestärkt durch diese Versammlungen. Und da muss man eben auch sehen, dass das auch etwas kostet, sonst können die sich gar nicht so versammeln. Es gibt nicht nur das Feld wie bei der Berg. Predigt. Und wenn ich dann höre, dass für andere Dinge so viele Millionen fließen, allein jetzt in Köln, glaube ich, Museen, das habe ich zufällig gehört, sollen da alle so wieder hergerichtet werden. Nicht jedes Ding ist da, was drin ist, ist wirklich von mir aus gesehen, aber jetzt nur so museumsreif. 400 Millionen ausgegeben werden. Wir fließen alle so die Millionen. Und dann muss ich doch sagen, meine Güte, was ist hier für ein Geschrei darum gemacht worden? Und immer wieder. Und ist nicht gut. Es ist nicht gut. Und die Kirchensteuer wird doch sicher auch angepasst, wie Sie auch sagten, dem Einkommen. Und wenn eine Hartz-IV-Familie jetzt noch wirklich viel zahlen müsste, dann fände ich es natürlich auch schlimm. Aber das geht doch nach dem Einkommen. Und dieses Schärflein, der Zehnte, das steht schon im Alten Testament, und wir spenden auch, wir Deutschen, natürlich auch im Vergleich zu manchem anderen Land mehr. Die dritte Welt hängt auch ab von unserer Kirchensteuer, finde ich manchmal, nicht nur von Miserie und Adveniat. Es wird so viel gegeben von Deutschland, auch in diese Länder, und da sollte man auch sehen. Und gut, wenn es anders wird und es geht dann auch, ist alles durchgedacht, okay, aber... Ich muss ein bisschen jetzt
ja, Frau Fechler,
zurückschrauben. Und ich bin immer ganz traurig, wenn es dann heißt, ist wegen der Kirchensteuer ausgetreten. Also da muss ich doch sagen, meine Güte, nochmal, für jedes Auto muss man Steuer zahlen. Ja. Gott sei Dank noch nicht fürs Fahrrad.
Gott sei Dank. Dankeschön für Ihre Argumente, Herr Pfarrer Filler. Das ist sehr wertvoll, was Frau Fechler gerade gesagt hat.
Ja, und vielleicht kann ich noch eine Frage beantworten. Also Priester verdienen so viel wie Lehrer. Kann man sich vorstellen. Das ist so dann in der Besoldung angeglichen, wie das Land seine Lehrer bezahlt.
Mhm. Wobei es also bei Lehrer ja auch Abstufungen gibt, in welchem Bereich der Schule sie dann arbeiten.
Genau, ich glaube, das ist so nach der Beamtenbesoldung ist das dann so angeglichen irgendwie.
Mhm. Mhm. Gut. Herr Spantrick aus München ist in der Leitung. Grüß Gott.
Ja, guten Tag. Ich wollte nur eine Sache sagen zu der Kirchensteuer. Die ist einerseits, wie alle schon sagen, etwas Negatives, andererseits natürlich sehr positiv, weil es zeigt, wer wahrhaftig sozusagen in der Kirche bleiben will. Und das ist eine Sache, die ja nur in Deutschland stattfindet. Das heißt, wir haben viele Kirchenaustritte in Italien zum Beispiel. Gehen die Leute ja nicht mehr in die Kirche, obwohl sie sozusagen immer noch in der Kirche eingeschrieben sind, sozusagen. Deswegen ist es etwas Positives, ja. Was man aber natürlich sagen muss, meiner Meinung nach, ich weiß ja nicht, was Sie davon halten, aber ist, dass um die Wahrheit zu verkündigen, braucht man viel Freiheit. Und das Geld macht nun mal nicht frei. Und das ist die Erfahrung, auf die man oft macht, dass das, was der Papst, wenn der Papst spricht von Neuevangelisierung, die Priester oft, die ja das in ihrem Herzen tragen, gerne dabei sind, aber die Kirchenstrukturen sozusagen auf dagegen spielen, weil das in Deutschland so eine gigantische Kirchenstruktur sozusagen vorhanden ist, nicht wie in anderen Ländern. Wenn Sie verstehen, was ich meine.
Ja, danke schön, Herr Spandrick, für Ihre Aussage. Herr Pfarrer Filler, Geld macht unfrei.
Das in gewisser Weise stimmt das auch, natürlich. Auf der anderen Seite ist Geld aber auch die Voraussetzung, um überhaupt verkünden zu können. Das ist natürlich, hat immer die beiden Seiten einer derselben Medaille. Und der Pfarrer, der einen großen Teil seiner Arbeit dafür verwenden muss, Spenden zu sammeln, weil er eben die Kirche renovieren muss, weil er irgendwie seine Seelsorge finanzieren muss. Das ist natürlich auch die Frage, ob das die optimale Voraussetzung ist, um dann ganz im Dienst der Verkündigung zu gehen, oder ob es nicht einfach auch gut ist, dass er sagen kann, es gibt eine verlässliche Versorgung. Das ist ja der Vorteil der Kirchensteuer. Das ist ein verlässliches Modell. Die Kirche kann gut planen, weil man schon berechnen kann, wie viel Einkünfte es geben wird. Es ist eigentlich ein gerechtes Modell, weil es an die Einkommens- oder Lohnsteuer gekoppelt ist, dass also die, die viel verdienen, die viele Steuern zahlen, auch mehr bezahlen, als die keine oder wenig Steuern bezahlen. Und das finde ich eigentlich, gibt uns die Freiheit, einfach dann zu sagen, gut, ich muss mir eben jetzt nicht so viele Gedanken machen, wie ich Spenden einwerbe und Fundraising betreibe und so weiter, weil hier einfach auch verlässlich durch die Kirchensteuer auch dann, die dann in den einzelnen Vereinen verteilt wird, dass ich eben dann auch meine Kirche renovieren kann und dies und jenes machen kann und weiß, das werde ich eben dann dabei unterstützen. Das denke ich, das schafft auch Freiräume. Und das ist auch eigentlich der Vorteil. Ne? Man muss eben immer sehen, ganz ohne Geld geht es nicht. Ganz ohne Geld kann auch die Kirche nicht ihren Auftrag erfüllen. Die Seelsorge, die Caritas, die Glaubensverkündigung, all das ist eben auch immer
mit finanziellen, an finanzielle Mittel gebunden. Und sie müssen irgendwo herkommen. Und es gibt nirgendwo eine Kirche, die ganz ohne dass das Geld auskommt. Man muss nicht sein Herz daran hängen, das ist klar. Man soll nicht die Sorge um das Geld zu hoch hängen und zu groß werden lassen. Aber man muss sich im Klaren sein, entweder es gibt die Kirchensteuer oder aber wir brauchen ein anderes Modell, eine allgemeine Steuer, wie es in Italien der Fall ist, oder dass man ganz darauf abonniert ist, selbst Spenden einzuwerben, irgendeine Form von Finanzbeschaffung, sage ich mal, muss es einfach geben, sonst kann man keine Kirchen bauen, sonst kann man keine Kindergärten unterhalten, sonst kann man nicht zu den Menschen gehen oder fahren und den Glauben verkünden, sonst kann man keine Bücher anschaffen und keine Kerzen und so weiter. Also irgendein Modell braucht man. Wenn man die Kirchensteuer ablehnt, dann muss man also zumindest eine Alternative vorschlagen, die tatsächlich besser ist. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo ich sagen würde, ich kann viel von der Kritik auch verstehen, die geäußert worden ist. Natürlich sind wir in einer reichen Kirche, haben wir große Strukturen, haben wir große Verbände, und es ist natürlich auch die Frage, ob ein katholisches Krankenhaus tatsächlich dann nur von einem katholischen Geist beseelt ist, dass da nur katholische Ärzte und Schwestern arbeiten, die aus dem Glauben heraus ihren Beruf betreiben, oder worunter unterscheidet es sich von einem anderen nicht katholischen Krankenhaus oder beim Altenheim ist es dasselbe. Wir haben, glaube ich, auch viele Fassaden stehen, wo tatsächlich kein katholischer Geist mehr hinter ist, aber unabhängig von dieser Frage ist die Frage der Finanzierung immer eine, die bleiben wird, und man muss immer irgendein Modell und System finden, es möglichst verlässlich und möglichst gerecht zu machen.
Mhm. Frau Muhr habe ich in der Leitung. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, hier spricht Frau Muhr aus Bad Schönborn. Ich schließe mich ganz der Meinung von Frau Fechler an. Ich bedanke mich bei ihr. Und es ist eine Frage auch der Liebe. Ist mir ein Geld für die Kirche zu viel? Und dann muss ich weiterdenken, wenn ich aus der Kirche wegen der Kirchensteuer austrete, bis ich sterbe, werde ich wohl keinen Cent mehr haben als zu dem Zeitpunkt, da ich noch bezahlt habe. Und auch die Jünger und Jesus sind nicht ohne Geld ausgekommen. Auch die hatten damals eine Kasse. Und ich denke an die Zeit, da mein Vater beruflich in der Schweiz war. Da haben wir die Kirchensteuer hinbringen müssen oder überweisen müssen an die Pfarrei. Und wir sind noch vor dem Krieg nach Deutschland zurückgekehrt. Da waren wir froh. Und als ich mit meinem Mann später wieder in die Schweiz kam und unsere Pfarrei besuchte, da bin ich erschrocken über den Zustand der Kirche, der Pfarrei. Es war St. Josef in Basel. Da hat man gesehen, da ist keine Kirchensteuer, gar nichts. Wie also Kunstwerke, das ist nicht nur so in der Schweiz, das ist in Frankreich genauso. Und in Frankreich hat man ja auch aufgehört mit dem Versuch der Arbeiterpriester, die den ganzen Tag gearbeitet haben in der Fabrik, um leben zu können. Und dann morgens konnten sie vielleicht die Heilige Messe feiern. Sie waren ja total ausgepowert, um überhaupt Gebete richtig zu verrichten. Also es würde eine Armut entstehen, die wir uns heute gar nicht ausdenken können. Und wir müssen noch Gott sei Dank sagen, dass es heute noch so ist. Und ich wünsche, dass unsere Pfarrer nicht betteln gehen müssen. Auf Wiederhören und gute Zeit und danke für Horeb.
Ja, danke schön, Frau Muhr, für Ihren Anruf. Klare Worte, Herr Pfarrer Filler.
Klare Worte, genau. Wobei die Arbeiterpriester in Frankreich, das war ja eben eine Idee, jetzt nicht nur, dass es darum ging, jetzt das Gehalt zu verdienen, sondern eben auch jetzt solidarisch das Leben der Menschen zu teilen und eben mit ihnen gemeinsam zu arbeiten, um eben ihnen da auch und sie auf diese Weise auch seelsorglich dann begleiten zu können. Aber tatsächlich ein Modell, das sich nicht bewährt hat, sondern das ein Experiment gewesen ist. Vielleicht können wir gegen Ende der Sendung noch hinweisen auf eine Stelle aus dem Matthäusevangelium, das, wie eigentlich, finde ich immer sehr schön, dieses Argument aufgreift, was heute schon genannt worden ist. Sollte man nicht die Kirchen oder die Kunstschätze oder irgendwas verkaufen, damit wir das Geld haben, um es den Armen geben zu können? Das haben schon die Jünger gesagt. Das ist die Begebenheit, als Jesus in Bethanien im Haus Simons des Aussätzigen bei Tisch war. Da kam eine Frau mit einem Alabastergefäß voll kostbarem, wohlriechendem Öl zu ihm und goss es über sein Haar. Die Jünger wurden unwillig, als sie das sahen und sagten, wozu diese Verschwendung? Man hätte das Öl teuer verkaufen und das Geld den Armen geben können. Jesus bemerkte ihren Unwillen und sagte zu ihnen, warum lasst ihr die Frau nicht in Ruhe? Sie hat ein gutes Werk an mir getan, denn die Armen habt ihr immer bei euch, mich aber habt ihr nicht immer. Und ich finde, das ist eigentlich genau auf den Punkt gebracht, dass man eben auch hier immer die richtigen Prioritäten setzen muss. Und wenn man etwas Kostbares und Gutes für Gott zur Verfügung stellt, dann kann das nicht falsch sein. Man muss eben das eine tun, ohne das andere zu lassen.
Mit Liebe möchte ich noch hinzufügen, nämlich das ist genau das, was es ausmacht. Wenn ich was gebe, gebe ich es von ganzem Herzen und nicht widerwillig. Herr Pfarrer Filler, herzlichen Dank dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben hier bei uns, bei Radio Horeb in der Sendung Grundkurs des Glaubens. Es war sehr interessant. Und Dankeschön auch an Sie, liebe Zuhörer, dass Sie mit dabei waren, dass Sie sich so zahlreich mit eingebracht haben in die Sendung. Sie haben mit uns diskutiert, eine tolle Sache. Übrigens, die Sendung wurde für Sie aufgezeichnet. Wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal hören möchten, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt. Rufen Sie an unseren CD-Dienst unter der Telefonnummer 08323 96 75120. Nochmal die Telefonnummer von unserem CD-Dienst 08323 96 75120. Und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, bitte 0049 wählen, dann weiter mit der 8323 96 75120. Dort können Sie anrufen und sich eine CD bestellen. Wir schicken sie Ihnen dann kostenlos zu. Ganz einfach geht es natürlich auch über unsere Internetseite www.horeb.org. Das ist unsere Internetadresse www.horeb.org. Dort gibt es die Sendung zum Herunterladen auf Ihrem Computer. Sie können die Sendung dann zu jeder Zeit immer wieder anhören. Das sind natürlich alles kostenlose Dienste von uns für Sie. Sie wissen, Radio Horeb ist spendenfinanziert. Wir freuen uns über jede Spende. Herr Pfarrer Filler, darf ich Sie zum Abschluss noch um den Segen bitten?
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Es segne euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Auf Wiederhören, sagt Andreas Martin.